Das Kreuz ist heute gemeinhin das Zeichen für Christen. Es ist unser wichtigstes Symbol. Und doch könntest du, wenn dich jemand fragt, in 5 Minuten erklären, was es damit auf sich hat? Falls nicht, bist du nicht alleine. Es ist zwar unser zentrales Symbol, in der die ganze Heilsgeschichte quasi komprimiert ist, zusammengefasst. Und trotzdem ist und bleibt das Geschehen, das da am Kreuz passiert ist, so unbegreiflich und so groß, dass es unser Denken übersteigt. Und so gibt es auch in der Bibel eine Vielzahl von Interpretationen, von Bildern, von Lösungsansätzen, wo Menschen versucht haben, das Schreckliche zu erklären, denn schrecklich ist es. Ich habe ein Bild mitgebracht, was der eine oder andere vielleicht kennt. Es ist von Matthias Grünewald vom Isenheimer Altar und wahrscheinlich eines der schrecklichsten Kreuzigungsdarstellungen. Aber deswegen auch vielleicht eine der wertvollsten. Es wurde damals geschaffen für ein Hospital, wo Leidende, wo Sterbende hinkommen, und die wurden zuerst vor diesen Altar gestellt, um ihnen zu zeigen, Jesus hat auch gelitten. Er weiß, wie es dir geht. Jesus, der Leidende. Wir wollen heute einen Aspekt, ein Bild herausnehmen, nämlich die Stellvertretung. Und dafür gibt es auch viele Missverständnisse. Der Text, der der Predigt zugrunde liegt, ist das sogenannte 5. Gottesknechtslied. Im Buch Jesaja sind 5 sogenannte Lieder, auch wenn es schwerfällt, uns heute die zu singen. Aber von der Art her wird der Knecht besungen. Einer, der für andere leidet. Einer, der Krankheit und Schuld auf sich nimmt. Und wir wollen ihn uns heute mal etwas näher anschauen. Dieser Knecht, dieser Diener wird vorgestellt von Gott. Eine besondere Ehre. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, so fängt dieses Lied an. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie viele sich über ihn entsetzen. So entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, das werden sie erfahren. Wir kennen dieses Gottesknechtslied wahrscheinlich aus der Karfreitagsliturgie. Und doch lohnt sich einmal ein Blick, bevor wir den Schnee vorschnell auf Jesus werfen. Wer ist denn da eigentlich gemeint? Da gibt es nämlich durchaus unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, der Prophet meint sich selber. Und tatsächlich, wer mal so die Prophetengeschichten liest, zum Beruf des Propheten gehört auch immer ein Stück Leiden oder sehr viel Leiden. Teilweise bis hin zum Tod. Nicht wenige Propheten wurden getötet, weil sie Gottes Wort verkündigt hatten. Aber das ist eher unwahrscheinlich, denn die Beschreibung, die wir hier haben, passt auf keinen der uns bekannten Propheten aus dem Alten Testament. Wer ist dann gemeint? Das Volk Israel? Das ist die traditionell jüdische Lesart. Das Volk Israel leidet, wird geschlagen, wird immer wieder bedroht mit dem Leben, und doch rettet Gott es immer wieder und wird ihm eine Zukunft schenken. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und doch liegen wir nicht ganz falsch, wenn wir den Text, der da lange vor Jesus prophezeit wurde, auf Jesus deuten. Da haben wir ganz prominente Gesellschaft. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, gibt es diese schöne Geschichte von Philippus und dem Finanzminister aus Äthiopien. der sich in Jerusalem eine Schriftrolle gekauft hat, eben den Propheten Jesaja, und daraus liest und Philippus vom Heiligen Geist geführt wird und ihn fragt: Verstehst du eigentlich, was du liest? Eine Frage, die wir uns gegenseitig auch immer wieder stellen dürfen. Und die Stelle der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ich bitte dich, so sagt der Finanzminister, um wen geht's da eigentlich? Wer ist denn hier gemeint? Und er sagt ihm auch, meint der Prophet sich selber oder jemand anderes? Und dann heißt es eben, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und das wollen wir heute auch tun. Aber bevor wir loslegen mit Stellvertretung, er trug unsere Strafe, müssen wir einmal schauen, wie funktioniert denn Sünde überhaupt? Das ist ja ein Begriff, der den meisten doch noch mehr oder weniger geläufig ist, wo man eine mehr oder weniger konkrete Vorstellung hat. Aber wie funktioniert es? Dass es nicht um die einzelnen Übertretungen oder das ein oder andere, was wir falsch machen, geht, das, glaube ich, brauche ich hier nicht zu erwähnen. Aber was ist denn dann das Problem? Klar, Trennung von Gott, das haben wir auch alle schon gehört. Aber warum ist das so schlimm? Dazu müssen wir Gott verstehen. Gott ist die Liebe und Gott möchte diese Liebe in Beziehung mit den Menschen leben. Und Sünde bedeutet, die Menschen wenden sich von dieser Liebe ab. Immer wieder. Das ist nicht nur ein Problem von Adam und Eva, sondern das ist auch dein und mein Problem. Warum ist das so schlimm? Weil mit dieser Liebe uns alles geschenkt wird. Wir versagen, wir sind liebesunfähig und das hat Folgen. Die fallen teilweise auf uns selber zurück, teilweise aber auch auf andere. Die Vorstellung, dass das sich schon alles irgendwann regelt, ist grundfalsch. Die Sünde, da geht die Bibel noch einen Schritt weiter, die ist sogar tödlich. In der biblischen Überlieferung ist fest verankert der Zusammenhang zwischen Sünde und Tod. Wieso ist das denn so schlimm? Jeder macht doch irgendwann mal Fehler. Aber es geht hier nicht einfach um Fehler. Das ist viel zu flach. Es geht hier um eine grundsätzliche Absage an Gottes Liebe. Ihr verdanken wir unser Leben und unser Wesen. Und deswegen wirkt dieses Herausgehen aus der Liebe zerstörerisch, zunächst selbstzerstörerisch. Wenn ich nicht aus Gottes Liebe lebe, dann gehe ich kaputt. Und das ist das Zweite, ich mache andere kaputt, über kurz oder lang. Sich von der göttlichen Liebe lossagen heißt, den Tod wählen. Es geht also bei der Sünde nicht um Fehler. Es geht bei der Sünde um Leben und Tod. Sünde ist kein juristisches Problem, sondern ein Beziehungsproblem. Sünde heißt, sich bewusst oder unbewusst von Gott und damit von der Quelle des Lebens abwenden. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir weitergehen in die Stellvertretung. Es gibt ein Modell an Stellvertretung, was einen gewissen Charme hat. Den Punkteverkauf in Flensburg. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu schnell gefahren bist oder über eine rote Ampel oder dir sonst irgendwo einen Punkt in Flensburg eingehandelt hast. Es gibt ja Menschen, die viel fahren müssen und auf den Führerschein angewiesen sind. Und für die gibt es das halblegale Angebot, dass sie diese Punkte verkaufen. Da gibt es also eine Börse, wo du dich bewirbst und einen entsprechenden Preis zahlst. Und die suchen dann jemanden, der wahrscheinlich nicht Auto fährt und der dann deine Punkte sammelt. Das ist sehr komfortabel. Ob es legal ist, da streiten die Gelehrten immer noch. Im Moment ist es nicht verfolgbar. Aber dass das nicht ganz Sinn der Sache ist, leuchtet jeden ein, oder? Wofür gibt es denn Strafe? Strafe ist einerseits zur Aufrechterhaltung der Ordnung, ja? Wenn alles, was ich tue, ohne Folgen bleibt, kann ich tun und lassen, was ich will. Dass man das in einer Gesellschaft nicht will, ist auch selbstverständlich. Der zweite Ziel von Strafe ist die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Das bekannteste Beispiel dafür ist Aug um Auge, Zahn um Zahn. Du fügst mir einen Schaden zu, ich füge dir einen, dann sind wir quitt. Oder wenn ich das nicht mache, dann eben eine höhere Instanz, der Staat oder sonst jemand. Und das dritte ist die Prävention, die Verhinderung von Strafen. Einmal durch die Angst, ich tue etwas nicht, weil ich Angst vor Strafe habe. Ich fahre eben 80, weil ich keine Punkte haben möchte. Oder dadurch, dass ich keinem mehr Schaden zugefügt werde, weil ich weggesperrt werde. In diesem Sinn ist Stellvertretung nicht nur sinnlos, sondern ja geradezu schädlich. Wenn ich weiß, jemand anderes trägt die Folgen für mein Tun, kann ich tun und lassen, was ich will. Aber wie gesagt, es geht hier ja nicht um ein juristisches Problem, sondern um ein Beziehungsproblem. Und da waren uns die Israeliten im Alten Testament einen Schritt weit voraus, weil sie gesehen haben, alles, was ich tue, hat automatisch Folgen, die ich nicht immer sofort sehe. Aber wenn ich etwas Gutes tue, dann tue ich mir etwas Gutes und anderen. Aber wenn ich an der Gemeinschaft, an anderen Menschen oder an Gott sündige und denen etwas Schlechtes tue, dann bereite ich mir selber quasi den Untergang. Ich habe die Folgen, auch wenn ich sie nicht sofort sehe, zu tragen bis zum bitteren Ende. Und Sühne im hebräischen Verständnis heißt, dass Mensch und Erde von diesen unheilstiftenden Folgen durch göttliche Beihilfe befreit werden. Das ist wichtig. Es geht nicht nur um die Abnahme von Strafe, sondern es geht hier um Befreiung. Durch das Leiden und Sterben von Jesus ist die Sünde des Menschen nicht nur unter den Teppich gekehrt, sondern endgültig überwunden. Die schädlichen, die tödlichen Folgen sind aufgehoben, so dass sie den Menschen nicht mehr von Gott trennen können. Es ist aber auch nicht so, dass Gott unbeteiligt ist, der unbeteiligte Aufseher, oder dass er sich gar freut, endlich stirbt mal einer. Das ist ein ganz gefährliches Gebiet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Gott denkst. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwie besänftigt werden muss, dass er am Ende Genugtuung erfährt, dass endlich einer für die ganzen Sünden leidet. Nein, Gott ist nicht beleidigt, weil wir nicht nach seiner Fuchtel tanzen. Was wäre das für ein Gott? Das ist wichtig. Gott ist nicht der verbissene Ordnungshüter, der nur darauf wartet, dass ich was falsch mache, dass er endlich strafen kann. Um Himmels Willen. Wie könntest du so jemand lieb haben? Übrigens geht es auch nicht darum, dass Gott uns nicht einfach so vergeben könnte, ohne dass wir Strafe zahlen. Da gibt es auch viele Beispiele aus den Psalmen, wo Gott um Vergebung gebeten wird. Wasche ab meine Schuld, schenk mir einen neuen Geist. Und Gott verspricht das auch. Wenn eure Sünde blutrot wäre, ich will sie wieder rein weiß waschen. Also, und er fordert uns ja auf, ohne Gegenleistung zu vergeben. Ja, ihr kennt die Geschichte, wie oft soll ich vergeben? Ist 7-mal genug, wenn der mich 7-mal nervt? Und Jesus sagt, nein, 7-mal, 70-mal, das heißt unendlich. Und wenn Gott uns auffordert, immer wieder zu vergeben, wie könnte er dann sagen, ich vergebe euch nicht, ich brauche eine Gegenleistung. Wir müssen hier ganz sorgfältig trennen. Gott ist die Liebe und er vergibt uns. Aber Sünde greift viel tiefer. Sünde zerstört. Gott leidet an der Sünde. Und das macht ihn zornig. Auch das ist ja so ein Gebiet, das wir lieber nicht betreten. Gottes Zorn. Wie kann jemand, der die Liebe ist, zornig sein? Mir ist ein Beispiel dazu eingefallen. Ob das taugt, das könnt ihr gerne nachher mir sagen. Ich denke mir, Gott ist ja der Schöpfer und er freut sich, wenn etwas aufgebaut wird. Mir kam das Bild, wenn im Kindergarten oder Familie die Kinder Bauklötze kriegen und sagen, jetzt baut mal was. Und die bauen eine schöne Stadt mit Turm und so weiter. Und einer ist dabei, der kommt her, der stänkert immer und gibt am Schluss dem Turm einen Tritt, dass er umfällt. Wie reagierst du? Sagst du, oh, das ist jetzt aber schade. Also ich glaube, ich würde da ziemlich laut werden, würde ihn an meinem Schlafittchen packen und rausnehmen und sagen, sag mal, was fällt dir ein? Du machst alles kaputt. Ist ein bisschen einfach, das Bild. Aber ungefähr so glaube ich, dass das Gott geht. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Er freut sich dran, wenn etwas wächst, wenn etwas gedeiht. Und er leidet, wenn etwas zerstört wird. Und so ist der Zorn erklärt. Dieses, das muss aufhören. Ja? Hört auf, etwas kaputt zu machen. Zorn ist mit der Liebe ganz eng verknüpft. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, Gott ist beleidigt und sagt, hey, was machst denn du? Gott ist entsetzt über das Zerstörerische, was durch die Sünde der Menschen in die Welt kommt. Und er arbeitet da dagegen. Liebe baut auf, Sünde zerstört. Gott stellt die Beziehung wieder her. Das ist übrigens auch wichtig. In der Bibel heißt es, Gott hat keine Freude am Tod der Sünder, sondern dass sie zurückkehren auf den richtigen Weg. Gott stellt die Beziehung zu ihm wieder her. Er nimmt den zerstörerischen, todbringenden Folge der Sünde auf sich. Aber, und das ist auch wichtig, er tut das nicht ohne uns. Diese Wirken, dieses rettende Wirken von Gott, das macht er nicht über unsere Köpfe hinweg. Genauso wie ich dieses Kind, was ich da schimpfe, wenn ich sage, komm, jetzt ist wieder alles gut, sondern er nimmt uns mit dazu. Und da wird die Stellvertretung jetzt sehr konkret. Das Geschehene nimmt uns mit rein. Wir können, wenn wir es richtig verstehen, am Karfreitag nicht unbeteiligt vorbeigehen und sagen, was macht denn der da? Es gibt in der Bibel verschiedene Stellen, die dich und mich ganz konkret mit reinnehmen. Zum Beispiel Galater 2, Vers 19. Denn ich, schreibt Paulus, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich liebe nun nicht, sondern Christus lebt in mir. Oder eine andere Stelle, da werden wir nächsten Sonntag noch tiefer drauf eingehen. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet wird, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Oder, um nur ein weiteres Beispiel noch zu nennen, 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christus drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Darum geht es. Jesus gibt sein Leben für dich, aber er will das nicht ohne dich tun. Er möchte dich mit hineinnehmen. Jesus hat die zerstörerischen, todbringenden Folgen der Sünde auf sich genommen. Für dich. Vielleicht nimmst du dir einmal Zeit heute noch und stellst dich vor ein Kreuz. Vielleicht draußen beim Spazierengänge, da stehen ja immer wieder welche, oder vielleicht zu Hause, vielleicht hast du auch in deiner Bibel ein Kreuzigungsbild und betest einmal ganz bewusst zu Jesus diese Zeilen. Nun Herr, was du erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer. der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Jesus gibt alles für dich, aber er möchte dich dabei haben. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Du kannst Karfreitag nicht verstehen, wenn du dich nicht selber drauf einlässt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Was habe ich denn davon? Was bringt mir denn Karfreitag? In unserem Text heißt es weiter, aber um unserer Missetat willen ist er verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich weiß nicht, ob dich die theologischen Diskussionen gerade ein bisschen verwirrt haben. Wie gesagt, das Geschehen am Kreuz ganz zu verstehen, ist nahezu unmöglich. Aber lass dich nicht durcheinander bringen. Die Botschaft ist eigentlich ganz einfach. Im Kreuz hast du Sicherheit. Das Kreuz ist das sichtbare Zeichen dafür, dass Jesus den tödlichen Kreis von Sünde und Tod durchbrochen hat. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass Jesus die Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat, dass die Sünde keine Macht über dich hat, jetzt und am Ende deines Lebens. Es mag Zufall sein, aber immer wieder wird ja das Kreuz auch als verbindendes Element dargestellt. Dass Himmel und Erde miteinander verbinden. Jesus kam auf die Erde und die Trennung von Gott und Mensch überwunden hat. Da kannst du sicher sein. Jesus ist das letzte Opfer. Wer im Alten Testament liest, der hat die vielen Opferriten gesehen, wo teilweise symbolisch die Schuld auf ein Tier geladen wurde und das in die Wüste gejagt, der Sündenbock. Aber das musste jährlich wiederholt werden. Auch die Wiedergutmachungsopfer, da gibt es Kataloge, das musste immer wieder wiederholt werden. Im Kreuz kannst du sicher sein. Jesus hat das Opfer gebracht, was für dich und für alle Menschen reicht. An Beerdigungen wird oft dieser Vers gesungen aus dem Lied O Haupt voll Blut und Wunden. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Wenn du das verinnerlichst, dann hast du Karfreitag verstanden. Bei allen Diskussionen, ich finde es sehr spannend, immer wieder verschiedene Seiten zu beleuchten. Aber der Kern ist einfach. Im Kreuz hast du Sicherheit. Im Kreuz hast du Freiheit von den Bindungen, von den tödlichen Bindungen der Sünde. Unser Text hat noch einen auf den ersten Blick etwas merkwürdigen Ausgang. Am Schluss heißt es, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Siehst du auch da so viele Fragezeichen wie ich? Wenn man von Spekulationen absieht, wonach Jesus mit Maria Magdalena Kinder haben soll, wissen wir, Jesus hat keine Kinder. Was soll also die Nachricht von seinen Nachkommen? Ich habe dazu nichts gefunden und das fand ich auch spannend. Aber wir sind Gottes Kinder. Wir sind sozusagen seine Nachkommen. Zumindest wird in der Bibel immer wieder von Erben gesprochen. Durch uns soll das Liebeswerk von Jesus weitergehen. Nicht durch das Kreuz, das hat er genommen. aber wir dürfen davon weitererzählen. Leute, die unter ihren Bindungen leiden, die unter den zerstörerischen Kräften leiden, die unter ihren Fehlern leiden, dürfen wir sagen, bring sie zum Kreuz. Jesus ist für dich und für alle gestorben. Er bringt dir Freiheit und Frieden. Deshalb habe ich hier übrigens auch Johannes den Täufer aus dem besagten Gemälde vom Isenheimer Altar gemacht, der hier so wunderbar auf Jesus zeigt. Das darf unsere Aufgabe sein. In dem Sinn dürfen wir Nachkommen, Nachfolger von Jesus sein. Und ich möchte schließen mit der 6. Strophe aus dem Lied. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, als dann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Da ist es wieder, diese Beziehung, diese innere Beziehung. Ich möchte dabei sein, wenn Jesus stirbt. Zumindest gedanklich, emotional, geistlich. Und ich möchte vertrauen, dass er auch dann da ist, wenn ich einmal sterbe. Die Sünde ist also keine juristische Bagatelle, sondern tödliche Realität. Sünde heißt sich abwenden von Gottes Liebe. Aber Jesus nimmt die zerstörenden, todbringenden Folgen der Sünde auf sich. Er tut es für dich und er möchte dich dabei haben. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass Jesus die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt hat. Amen. Wir singen nun: Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.